NDR Info. Die Nachrichten für den Norden.
Um 6.31 Uhr mit Claudia Drews. Der UN-Sicherheitsrat hat sich hinter den Vorschlag der USA für eine Feuerpause im Gaza-Krieg gestellt. Das Gremium hat eine entsprechende Resolution mit 14 Ja-Stimmen angenommen. Nur Russland hat sich enthalten. Aus New York erklärt Antje Passenheim, ob die Resolution tatsächlich ein Schritt in Richtung Kriegsende im Gazastreifen sein kann.
Noch niemals, so scheint es nach dieser Abstimmung, noch niemals war ein Ende des Gazakriegs zumindest so nah. Wenn diese Resolution bzw. der Friedensplan, den sie unterstützt, auch noch ganz viele Unschärfen hat und auch wenn noch nicht erkennbar ist, ob die Forderungen darin für beide Seiten so umsetzbar sind. Aber allen schien klar zu sein, dass die Lage so katastrophal ist im Gazastreifen, dass einfach keiner mehr gegen einen Plan mit dem Ziel eines Waffenstillstands stimmen kann.
Der ukrainische Präsident Selenskyj ist in Berlin eingetroffen. Am Vormittag eröffnet er mit Kanzler Scholz eine internationale Konferenz zum Wiederaufbau. Schwerpunkt ist das Energiesystem. Große Teile der Infrastruktur sind durch russische Luftangriffe zerstört. Außerdem geht es um gemeinsame Rüstungs- und Verteidigungsprojekte. Am Nachmittag wird Selenskyj noch eine Rede im Bundestag halten. Die Parteien in Berlin diskutieren weiter über mögliche Konsequenzen aus dem Ergebnis der Europawahl. Kanzler Scholz sagte, keiner sei gut beraten, einfach zur Tagesordnung überzugehen. Aus Berlin, Birte Sennigsen.
Bundeskanzler Olaf Scholz spricht von einem schlechten Wahlergebnis für alle drei Ampelparteien. Die Frage, welche Verantwortung er selbst für die Wahlniederlage trägt, hat der Kanzler nicht beantwortet. Für CDU-Parteichef Friedrich Merz ist die Ampelregierung dafür verantwortlich, dass die AfD zweitstärkste Kraft bei der Europawahl geworden ist. Mit Blick auf die anstehenden Landtagswahlen in drei ostdeutschen Bundesländern spricht Merz von einer großen Herausforderung für alle Parteien. Im Herbst wird in Sachsen, Thüringen und Brandenburg gewählt. Wie mit der AfD schließt Merz auch eine Zusammenarbeit mit dem Bündnis Sarah Wagenknecht aus. In der ARD sagte Merz, wir arbeiten mit solchen rechtsextremen und linksextremen Parteien nicht zusammen. Für Sarah Wagenknecht gelte beides. Sie sei in einigen Themen rechtsextrem, in anderen wiederum linksextrem.
In Frankreich wollen vier große linke Parteien bei den vorgezogenen Parlamentswahlen Ende Juni gemeinsam antreten. Darauf haben sich Vertreter von Sozialisten, Grünen, Kommunisten und der extremen Linken geeinigt. Aus Paris, Caroline Düller.
Gemeinsam antreten, um einen möglichen Durchmarsch der extremen Rechten zu verhindern. Ab der ersten Runde der vorgezogenen Parlamentswahlen, die am 30. Juni stattfinden, will die französische Linke gemeinsame Kandidatinnen und Kandidaten aufstellen. Das Ziel, eine Alternative zu Emmanuel Macron aufbauen und das rassistische Projekt der extremen Rechten bekämpfen, wie die Parteivertreter in einer gemeinsamen Erklärung schreiben. In Frankreich hatte der extrem rechte Rassemblement National bei den Europawahlen mit rund 31% die meisten Stimmen geholt. Präsident Emmanuel Macron hatte daraufhin das Parlament aufgelöst und Neuwahlen angekündigt.
Die SPD hat die Bezirkswahlen in Hamburg für sich entschieden und die Grünen auf Platz 2 verdrängt. Die Sozialdemokraten kamen mit leichten Zugewinnen auf 25,3%. Die Grünen verloren fast 8 Punkte und erreichten 23,6%, wie das Landeswahlamt nach Auszählung aller Stimmen mitteilte. Die CDU erhielt demnach 21,6, die Linke 9,5, die AfD 8,8 und die FDP 6,4%. Die Inbetriebnahme des umstrittenen Stuttgart 21-Projektes wird sich laut SWR-Recherchen noch weiter verzögern. Die Bahn und ihre Projektpartner wollen heute Einzelheiten dazu bekannt geben. Katja Trautwein aus Stuttgart analysiert das Problem.
Ja, die Deutsche Bahn hat schon mehrfach gesagt, dass die Digitalisierung Probleme macht. Digitalisierung heißt zum Beispiel, dass künftig Signalelemente und Weichenstellungen komplett digital betrieben werden sollen. Und es soll auch ein digitales Zugsicherungssystem geben, das sogenannte ETCS. Und diese ganze Digitalisierung ist laut Bahninsidern komplexer als ursprünglich gedacht. Deswegen werde der ganze Bahnknoten erst ein Jahr später fertig.
Nach dem Brückeneinsturz von Baltimore vor knapp 11 Wochen können Schiffe den Kanal nun wieder durchqueren. Behördenangaben zufolge mussten 50.000 Tonnen Wrackteile und Trümmer im Fluss weggeräumt werden. Aus Washington, Nina Barth.
Mehr als 2000 Arbeiter waren dazu im Einsatz. Der Gouverneur von Maryland, Moore, begrüßte die Öffnung des Kanals und betonte, die Arbeit sei erst dann beendet, wenn die Francis Scott Key Brücke wieder aufgebaut worden sei. Experten gehen davon aus, dass das etwa 4 Jahre dauern wird. Ende März hatte ein Frachtschiff einen Brückenpfeiler an der Hafeneinfahrt von Baltimore gerammt. Daraufhin stürzte die 4-spurige Autobahnbrücke ein. 6 Menschen starben. Bauarbeiter, die zum Zeitpunkt des Unglücks auf der Brücke waren, um Schlaglöcher auszubessern.
Der Bananenkonzern Chiquita ist in den USA zu einer Schadenersatzzahlung in Millionenhöhe verurteilt worden. Das Unternehmen muss die Familien von 8 Männern entschädigen, die vor etwa 20 Jahren in Kolumbien von Paramilitärs getötet wurden. Chiquita hatte die Miliz, die international als Terrorgruppe eingestuft wurde, jahrelang finanziell unterstützt. Ein Geschworenengericht in Florida hat den kolumbianischen Familien jetzt knapp $40 Millionen zugesprochen. Und das waren die Nachrichten.